Und ich freue mich über eine bestimmte Person, die heute hier ist, also ganz besonders. Und das ist meine Frau. Ja, die kann gleich mal nach vorne kommen. Schatz, es tut mir leid, aber es muss sein. Es wird euch wahrscheinlich nicht überraschen, wenn ich euch sage, dass ich meine Frau liebe. Schon mal ganz guter Applaus. Also, wir werden dieses Jahr 10 Jahre verheiratet sein und ich kann mich noch gut an unsere Anfangszeit erinnern. So, das Kennenlernen, die Dates. Ja, es war eine aufregende Zeit, aber eine Sache werde ich nie vergessen. Der Moment, der erste Moment, wo sie mir das erste Mal sagt, dass sie mich liebt. Und ich weiß genau den Tag, ich weiß den Ort, ich weiß sogar, unter welchem Baum wir standen, wo sie dir das sagte. Und es war wirklich nicht so leicht, sie dazu zu bekommen, muss ich jetzt auch mal sagen. Ja, ja, aber das ist, ich muss noch was sagen. Es ist so, dieses eine Mal reicht mir nicht. Also ganz ehrlich, ich kann nicht oft genug hören, dass sie mich liebt. Am liebsten würde ich damit aufwachen und damit schlafen gehen. Und ja, jetzt darfst du mir einen Kuss geben. Nehmen wir nicht mal eine Predigt vorweg. Okay, aber ihr wisst, ich bin nicht der Einzige, der sowas hören braucht. Es gibt jemanden, der das noch mehr braucht als ich, das zu hören, und das ist unser Gott. Er sehnt sich danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Er ist geschaffen worden, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und daher ist auch heute unser Thema Bekenntnisse, die Gott immer wieder von uns hören will. Nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern immer und immer und immer wieder. Aber lass uns mal zuerst gucken, was ist ein Bekenntnis? Ein Bekenntnis ist eine öffentliche Äußerung zu einem Thema. Zum Beispiel, wenn ein Amtsträger sein Amtseid ablegt, ist das ein Bekenntnis. Als du deine Frau, deinen Mann von Altar geführt hast und sagtest, ich will, war dies ein Bekenntnis. Und unser erstes Bekenntnis steht im Römer 10, Vers 9. Dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hast, du gerettet werden wirst. Beachte, es ist das Bekenntnis, Jesus ist Herr, das zu deiner Errettung führt, nicht unser Schuldbekenntnis. Ja, wir müssen als Christen anerkennen, dass wir Sünder sind, uns von dem, was die Bibel als Sünde bezeichnet, lossagen und uns auf Christus konzentrieren, ihm zuwenden. Aber der erste und wichtigste Schritt ist zu bekennen, Jesus ist Herr. Und wer hier Christ ist und überall auf der Welt, das war auch die erste Entscheidung, die du getroffen hast als Christ. Aber es reicht nicht einmal. Dieses Bekenntnis geht viel tiefer. Es reicht nicht, dass nur einmal das uns begleitet. Es ist etwas, was ich jeden Tag neu erneuere. Jeden Tag, wozu ich mich neu entscheide, wo ich sage, Jesus ist Herr über mein Leben. Jesus ist Herr auch am Morgen und auch übermorgen. Klingt so schon einfach eigentlich, ne? Jesus ist Herr. Oder wie im Lobpreis mit Händen erhoben, Jesus ist Herr. Aber was ist passiert? Was passiert, wenn es uns gerade richtig schlecht geht? Wenn Ereignisse uns aus der Bahn werfen? Wenn uns das Leben gerade richtig fertig macht? Und wir kennen alle solche Zeiten. Wenn man diese Worte Jesus Herr sagen will, aber sie im Mund stecken bleiben, wenn es dir den Atem raubt, wenn es als ob du Schleifpapier in deinem Mund hast, dann wird dieses Bekenntnis eine große Herausforderung. Ich hatte das, als unser Sohn 2016 mal um sein Leben gerungen hat. Diese Entscheidung zu sagen, Jesus ist Herr und nicht Jesus, warum lässt du das zu? Das ist hart zu sagen in dem Augenblick. Und viele von uns haben harte Momente, wo sie das gar nicht richtig aussprechen können. Aber es ist umso wichtiger, es zu tun, denn wenn du sagst, Jesus ist Herr, bekennst du, dass es etwas Größeres gibt als dein Problem. Dass es etwas Größeres gibt als das, was dich jetzt gerade niederhält. Dass es etwas Größeres gibt, dass es Hoffnung gibt. Und es zeigt Gott auch etwas. Dein Vertrauen in ihm, wenn du diese Worte aussprichst. Und wenn du diese Worte aussprichst, wird sich Jesus auch zu dir stellen. Er wird sich an deine Seite begeben und dich durchbringen, durchhelfen durch dieses Problem. Und was noch unglaublich wichtig ist bei diesem Bekenntnis, ist, dass da es aus deinem Mund kommt, aber auch aus deinem Herzen kommen muss. Im Römerbrief heißt es, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekannt zum Heil. Wenn der Mund ohne das Herz spricht, nützt das gar nichts. Das bringt an dieses Bekenntnis überhaupt nichts. Wie oft habe ich jetzt schon mit Menschen gesprochen? Glaubst du an Jesus? Ja. Glaubst du, dass er Gottes Sohn ist? Ja. Glaubst du, dass er von den Toten auferstanden ist? Ja. Soll Jesus dein Herr sein? Ja. Und wie verhält es sich mit den Dingen, die Gott gut findet und die er nicht gut findet? Und dann wird schwammig. Ah, ich weiß besser, was gut für mich ist. Ich bin ein Mensch, so, der seine Freiheiten braucht. Ja, also das mit der Bibel, das sind ja andere Zeiten. Das ist jetzt nicht mehr so. Dann stelle ich mir mal die Frage, also meint Gott gar nicht so, was er in seiner Bibel festgehalten hat? Und da gibt es eine klare Antwort aus der Bibel, im 1. Johannes 2, Vers 6. Und ich nehme mal die Hoffnung für alle Übersetzung. Da könnte die Elberfelder wirklich mal ein sprachliches Update brauchen. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Die Elberfelder sagt sogar an dieser Stelle, dass man es schuldig ist. Wenn wir Jesus als Herr bekennen, müssen Herz und Mund übereinstimmen. Bekenne es immer wieder in deinem Leben. Jesus ist Herr. Und dieses Bekenntnis wird Kraft in deinem Leben entfalten. Es wird dich weiterbringen. Es wird dich weiterführen. Wenn du weißt, Jesus ist mein Herr, dann kann dir keine Situation was. An einer anderen Stelle in der Bibel steht, wie kann mir ein Mensch was tun, wenn ich Jesus habe? Amen. Das zweite Bekenntnis, das Gott von uns hören will, ist das Sündenbekenntnis eines Christen gegenüber Gott. Über Sünde predigen ist in unserer heutigen Gesellschaft nicht immer einfach. In früheren Generationen wurde viel über Sünde gepredigt und es führte auch oft zum sehr hartherzigen Evangelium, man muss es mal sagen. Heute haben wir wieder so das andere Extrem. Es wird sehr viel über Gnade gesprochen und auch in großen Teilen zu Recht, finde ich. Aber auch das kann zu einer Oberflächlichkeit führen in unserem Bekenntnis. Aber wie wir schon im ersten Bekenntnis hatten, du kannst nicht rufen, Jesus ist Herr, aber dein Leben so führen, wie du es gerade willst oder wie es dir gerade passt. Gesetz und Gnade, beides gehört zu Gott, zur Bibel und in das Leben eines jeden Christen. Lass uns mal den 1. Johannes 1, 5, Vers 6 lesen. Und das ist, finde ich, für Christen ein echt heftiger Vers, über den man nachdenken sollte. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Was heißt Vers 6? Nichts anderes als, wir können uns Christen nennen, aber unser Leben zeigt es nicht. Dann ist unser Bekenntnis, Jesus ist Herr, nichts anderes als eine Lüge. Lass uns mal das Wort wandeln anschauen. Wandeln meint nicht, es meint nicht, dass wir mal was verbocken. Es meint nicht, dass jedes Mal, wenn wir was falsch gemacht haben, sind wir Lügner und verloren. Das wäre schrecklich, wenn das so wäre. Dann würden wir ein Leben in Angst und Schrecken führen und nicht die frohe Botschaft haben. Wandeln beschreibt einen gewohnheitsmäßigen Lebensstil. Damit ist keine einmalige Sünde oder ein gelegentliches Versagen gemeint, sondern jemand, der einen sündhaften Lebensstil pflegt und dabei sagt er, er habe Gemeinschaft mit Gott. Dann lügt diese Person. Vers 7 und dann Vers 9. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir unsere Fehler und alles, was wir verbockt haben, vor Gott bringen, wird uns vergeben werden. Völlig. Nicht halb, nicht etwas, nicht gerade so. Völlig. Es ist egal was.
Und es ist ich finde es komisch, dass für viele Menschen, auch Christen, so schwierig sind, diese Worte zu sprechen. Vater, vergib mir, verzeih mir. Es sind doch keine großen Worte. Wenn es dir leid tut und du diese Worte sprichst, ist es gegessen, ist es fertig, ist es aus mit der Sünde. Lass uns mal den 1. Johannes 2, Vers 1 angucken, und ich liebe diesen Vers. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Ich finde den Vers so schön. Wir sollen nicht sündigen, aber wenn es passiert und wir um Verzeihung bitten, haben wir einen Beistand. In dem Augenblick, wo du sagst, Vater, vergib mir, geht Jesus zu Gott. Stell dir mal vor, Jesus tritt für dich ein. Er steht dir bei. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht, was passiert, wenn ihr eine Sündenbekenntnis sprecht, was da in der himmlischen Welt passiert? Also, was passiert, wenn ein Christ etwas tut, was Gott nicht mag? Also das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Wenn wir als Christen sündigen, verlieren wir nicht die Errettung, nicht den Status als Familienmitglied Gottes. Wenn wir hingegen sündig wandeln, also unser Lebensstil so wird, sieht das schon anders aus. Aber wir zerstören die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Das ist genauso wie bei jeder Vater-Sohn-Beziehung. Wenn ein Sohn Mist baut, zum Beispiel den Vater bewusst anlügt, dann bleibt der Sohn immer noch der Sohn, aber die Beziehung bekommt Risse. Sie leidet darunter. Ich muss nicht neu errettet werden. Ich verliere nicht meine Rettung, aber ich verliere die Gemeinschaft und mein Gefühl, vor Gott gerecht zu sein. Wenn wir sündigen, zerbricht die Gemeinschaft mit Gott. Und sie kann nur durch eine einzige Möglichkeit wieder zusammengefügt, gekittet werden, geklebt werden. Und das ist, wenn wir unsere Sünden bekennen vor ihm. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du kannst es, brauchst es keinem anderen Menschen erzählen. Das kann nur Gott, wenn du es Gott bekennst. Und dann müssen wir die Vergebung annehmen und brauchen uns nicht mehr verurteilen. Aber der 1. Johannes 1, Vers 9, den wir gerade gelesen haben, ist kein magischer Zauberspruch. Man braucht nicht denken, oh, das ist ja praktisch, ich muss ja nur um Vergebung bitten. Ich kann jetzt tun, was ich will. Ich kann mit dem schlafen, ich kann mit der schlafen, ich kann das machen. Das klappt nicht. Gott sieht dein Herz. Reue und Bekennen müssen echt sein. Es muss aus dem Herzen kommen. Kommen wir nun zum dritten Bekenntnis, das Gott hören will. Und das ist ein Bekenntnis, das Gott unglaublich wichtig ist. Und zwar das Bekenntnis unseres Glaubens vor den Nichtchristen. Wenn man die Bibelstellen liest zu diesem Punkt, die sind sowas von klar. Manchmal hat man ja so irgendwie noch so, denkt drüber nach, kann man noch was interpretieren, aber diese Stellen sind sowas von klar. Matthäus 10, 32 und 33. Jesus sagte, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Oder 1. Timotheus 6, Vers 12 bis 13. Paulus schreibt hier an den jungen Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Christus Jesus, der von Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Worauf bezieht sich Paulus dort? Paulus bezieht sich dort auf den Johannes 18, 36 und 37. Jesus war ergriffen worden und wurde von dem Präfekten Pontius Pilatus gebracht. Und Pilatus beginnt, Jesus zu verhören. Und in dieser Situation hatte Jesus zwei Möglichkeiten. Er hätte sagen können, das, was die mir vorwerfen, das stimmt nicht. Nee, das bin ich nicht, habe ich nie gesagt. Und vielleicht wäre er mit dem Leben davon gekommen. Oder er konnte Zeugnis geben und, was er auch wusste, für dieses Zeugnis sterben. Pilatus fragt Jesus, bist du ein König? Und Jesus antwortet, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Und das ist, was Paulus an Timotheus schreibt und was Gott als Bekenntnis auch von uns fordert. Wir haben einen König und sein Name ist Jesus. Und das ist die Wahrheit, die wir bekennen müssen. Amen. Es führt keinen Weg daran vorbei. Für uns als Christen gilt dasselbe wie Timotheus. Wir müssen ihn bekennen, auch wenn wir vielleicht Spott oder Schlimmeres auf uns ziehen, einer ungläubigen Welt, ob es politisch oder gesellschaftlich korrekt ist oder nicht, wir müssen es bekennen. Gottes Wort ist meine erste und meine letzte Autorität. Johannes 12, 42, 43. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als bei Gott. Lieben wir die Meinung von Menschen mehr als die Meinung von Gott? Das ist eine schwierige Frage für viele Menschen. Manche haben damit wenig Probleme, manche große Probleme. Ich kann mich noch erinnern, als ich Schüler war, ich war echt ein schüchternes Kerlchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und in meiner Schule, wir waren 4 10. Klassen, 25 Schüler, 100 Schüler. Und ehrlich gesagt, ich konnte es nicht sagen. Also ich habe es immer ein bisschen so, die meisten wussten zwar irgendwo, dass ich gläubig bin, aber ich wollte es nicht groß an die Glocke hängen, mich nicht bekennen. Und ich habe mich immer so allein gefühlt, ehrlich, wirklich allein. Ich als Christ gegen den Rest der Welt. Und dann bin ich von der Schule gegangen und ich habe mir gesagt, jetzt möchte ich anders leben, ich habe ihn bekannt. Und was ich dann erfahren habe, ist, auf einmal hörte ich, oh, der mein von den 100 ist auch Christ gewesen. Oh, da war ein anderer Christ gewesen. Oh, da war ein anderer Christ gewesen. Ich weiß mittlerweile von 5 Leuten von den 100, dass sie Christen waren. Keiner hat was gesagt. Hätte alles anders laufen können. Vielleicht hätten wir mehr Segen sein können. Es gibt Zeiten, in denen wir kompromisslos zu Christus und seinem Wort stehen müssen. In unserem Land ist der Preis dafür sehr gering. Man muss mal sagen, in anderen Ländern wird verfolgt. Wir kriegen vielleicht einen dummen Spruch an den Kopf. Und das ist wirklich gering dafür. Ich glaube, es wird für jeden von uns mal die Zeit kommen, wo wir vor dieser Frage stehen. Bekenne ich Jesus oder verschweige ich ihn? Schrecke ich zurück oder sage ich, ja, ich habe einen König, ich habe jemanden, der mir hilft? Wisst ihr, Christ zu sein, ist nicht, weil dann das Leben so toll und so easy ist. Ganz ehrlich, ist es nicht. Christ zu sein ist eine Berufung für die Welt. Christ zu sein ist eine Verantwortung für diese Welt. Wenn eins uns die letzten Jahre gezeigt hat, wenn wir nicht, wir Christen können noch Licht sein in dieser auseinanderfallenden Welt. Und wir alle spüren es, denke ich mal, in den letzten Jahren sehr bewusst. Ich liebe unsere Gemeinde DNS, die hier links, rechts, links von euch an der Wand ist. Ich habe davon extra ein Foto auf meinem Handy, die ich denn, wenn ich mit Menschen darüber rede, das Foto zeige, weil das ist viel besser, als was ich immer erzählen würde. Wenn ich mit Menschen über meinen Glauben rede oder auch was besonders an unserer Kirche ist, was uns als Gläubige ist, dann kann ich es ihnen zeigen. Und da steckt so viel drin, ich weiß nicht, ob es euch klar ist. Die Bibel ist unsere Antwort. Oh, ihr habt Antworten, ich brauche gerade welche. Ja. Oder was heutzutage leider für viele Menschen eine Provokation ist. Viele Nationen, eine Familie. Das ist eine Provokation heutzutage, leider, wirklich. Aber ich kriege auch auf diesen Punkt immer wieder die Rückmeldung. Wow, trotz aller Unterschiede wollt ihr eine Familie sein. Trotz allem, was uns kulturell trennt, seid ihr eins. Und das kriege ich sogar von Atheisten gesagt, von allen möglichen. Wenn ich diesen Punkt nehme, das lässt aufhorchen. In einer Welt, wo so darum gezofft wird, dass wir sagen, wir wollen als Menschen uns gleich sehen. Und ich feiere, und das war eigentlich wirklich, jede Nationalität, die hier in unsere Kirche kommt. Denn das ist Gottes Standpunkt für seine Kirche. Galater 3, Vers 28. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann oder Frau. Oder wenn wir es heute auf unsere Zeiten machen, da ist nicht jung oder alt, was gegeneinander ausgespielt wird, da ist nicht Dortmund oder Bayern-Fan, da ist nicht Diesel- oder Elektroautofahrer, da ist nicht arm oder reich, da ist nicht schwarz oder weiß. Nichts soll die Kirche Jesu Christi trennen, denn ihr seid alle einer in Jesus Christus. Amen? Amen. Das gefällt mir. Kommen wir jetzt zum letzten Bekenntnis, das Gott hören will. Und das ist das Bekenntnis unseres Vertrauens auf Gottes Verheißung. In Hebräer 10, Vers 23 heißt es, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Was ist eine Verheißung? Nichts anderes als ein Versprechen Gottes, eine Zusage Gottes, eine Garantie Gottes an uns. Und wenn ihr das Neue Testament lest, gibt es ca. 750 Verheißungen, also Versprechen Gottes an uns, je nach Zählweise. Also ich finde, das ist schon mal eine Ansage. Und jetzt kannst du dir mal die Frage stellen, wie viele Versprechungen du Gott bisher gegeben hast. Ich glaube, er gewinnt. Aber was hat das, was hat eine Verheißung Gottes mit einem Bekenntnis zu tun? Oder andersrum gefragt, warum sollen wir Gottes Verheißung bekennen? Und dann lass uns mal in den Hebräerbrief als Beispiel reingehen. Hebräer Kapitel 4. Und in dem Kapitel wird beschrieben, wie die Israeliten scheiterten, in das gelobte Land zu kommen, obwohl sie die Verheißung Gottes hatten. Und dort sollte das Volk dann Ruhe finden. Aber wegen ihres Unglaubens kamen sie nicht herein. Kapitel 4, Vers 11, da heißt es, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Der Autor des Hebräerbriefs, wer das auch immer sein mag, sagt, bezogen auf die Israeliten, fallt nicht nach dem Beispiel des Unglaubens, das die Israeliten begingen. Man kann dieses Beispiel im 4. Mose 13 und 14 nachlesen, und zwar, die Israeliten kamen an die Grenze zum verheißenen Land und sie sandten 12 Spione aus und sie gingen hin und kamen wieder zurück und sagten, ja, Mann, das ist so, wie Gott es versprochen hat, das ist so genial da, das ist genau das, was wir brauchen, aber das Land ist von Riesen bewohnt, die haben Streitwagen, die haben Soldaten, also das schaffen wir nicht, es ist so schwer, wir können da nicht rein. Gott, du hast uns vielleicht verheißen, aber ich glaube, du hast dich da geirrt. Sogar wären wir doch lieber in der Wüste gestorben. Also der dümmste Satz, den ich mir vorstellen kann. Und das ist, wovor uns der Autor des Hebräerbriefes warnt. Gott verheißt dem Volk Israel über Jahrhunderte etwas. Alles läuft auf dieser Erfüllung voraus. Die Israeliten haben zig Wunder gesehen in der Wüste. Eigentlich müssten die sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt hat Gott sein Versprechen, 430 Jahre später wird es in Erfüllung gehen. Und dann, ach Gott, du musst dich geirrt haben. Machen wir das nicht oft genauso? Wir lesen seine Versprechen aus der Bibel und sagen, ja, wenn Gott so will, es ist ein Versprechen, nichts anderes. 10 Spione nahmen Gottes Verheißung nicht an. 2, Josua und Kaleb, sagten, nein, hört, lasst uns hineingehen in dieses Land und es einnehmen. Und sie sprachen zuversichtlich und sie nahmen Gottes Verheißung an. Und die ganze Versammlung, ganz Israel schlug sich auf die Seite der 10 Spione. Das Ergebnis war, die nächsten 40 Jahre durften sie ihre Kreise um den Berg Sinai ziehen, bis sie alle gestorben waren und nur die nächste Generation eingehen durfte. Nur 2 durften ins Heilige Land, Kaleb und Josua. Und jetzt ist ganz wichtig, warum müssen wir Gottes Verheißung laut bekennen? Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Lass uns aber zusammenfassen, was der Autor des Hebräerbriefes schreibt. Erst heißt es, lass uns nicht nach demselben Beispiel des Unglaubens fallen wie die Israeliten. Und dann sagt er etwas Interessantes. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das Wort zweischneidig muss in der Griechischsprache eines der seltsamsten Wörter übrigens im ganzen Neuen Testament. Im Griechischen ist das ein zusammengesetztes Wort. Das erste Wort bedeutet so viel wie doppelt oder zwei. Also ich habe leider kein zweischneidiges Schwert, aber ein einschneidiges Küchenmesser. Mehr habe ich nicht gefunden. Ich habe hier eine Schneide, sie ist scharf. Aber ich habe auch hier eine nicht scharfe Seite. Kann ich schimmern. Und das Wort bedeutet zweischneidig. Also wir haben beide scharfe Seiten. Und das zweite Teil dieses Wortes bedeutet so viel wie ein zweimündiges Schwert. Zweimündig. Wenn Gott spricht, ist das nur eine Scheide des Schwertes. Wenn ich spreche, ist das die andere Schneide des Schwertes. Und du kannst entscheiden, ist diese Schneide stumpf oder spitz. Wenn sie beidseitig scharf ist, dann wird sie zu einer mächtigen Waffe und setzt Gottes Fähigkeiten in Kraft für mich und für dich frei. Gottes Wort ist lebendig, es ist kraftvoll. Und wenn es in deinem Herzen ein Heim findet und wir es aussprechen, wird es Macht gewinnen. So, jetzt lege ich es weg, bevor ich mich verletze. Noch ein Beispiel, denn ich wünsche mir wirklich, dass ihr das verinnerlicht, dass ihr es wirklich zu euch nehmt. Im Epheser 6 ist die Rede von der Waffenrüstung Gottes. Dort steht, dass wir das Schwert des Geistes nehmen sollen, dass das Wort Gottes ist. Das griechische Wort ist hier ist Rhema. Es steht für das gesprochene Wort Gottes. Also das Wort Gottes wirkt nur als Schwert, wenn es ausgesprochen wird. Wie als Jesus in der Wüste vom Teufel versucht wird und Satan sagt zu ihm, verwandle die Steine in Brot, wirf dich vom Tempel hinab, beuge dich mir und bete mich an, sagt Jesus immer und immer wieder. Es steht geschrieben und zitierte das Wort Gottes laut. Es steht geschrieben und er zitierte das Wort Gottes laut. Es steht geschrieben. Gott hatte in seinem Wort, in der Bibel, schon gesprochen. Das ist die eine Schneide des Schwertes. Jesus fügt ihm die zweite Schneide hinzu und vertrieb den Teufel. Gottes Wort, die Bibel, hat Kraft. Wenn wir es in den Mund nehmen, Gottes Versprechungen in der Bibel bekommen Kraft, wenn wir diese Verheißung aussprechen. Wenn wir versucht werden, wenn wir müde werden, wenn wir mit widrigen Umständen kämpfen. Wir müssen unser Vertrauen auf seine Versprechung bekennen. Sprecht die Verheißung der Bibel laut über euer Leben aus, damit sie Kraft bekommen. Ich wünsche mir, dass wir alle zu einer zweiten Schneide werden. Amen. Lasst uns kurz einmal aufstehen. Während die Musik jetzt ein bisschen spielt, lasst uns einfach auf dem Platz, wo wir gerade sind, beten. Vielleicht musst du dieses Wort, Jesus ist Herr, nochmal neu für dich beten. Vielleicht musst du nochmal ganz sagen, Jesus, ich will neu starten mit dir. Ich will sagen, du bist mein Herr. Ich habe gelebt, wie ich es für richtig hielt, aber ich möchte jetzt einen Neustart mit dir machen. Vielleicht musst du eine Sünde bekennen, die du mit dir herumträgst, wo du einfach sagen kannst, Vater, vergib mir. Vielleicht möchtest du auch an seine Verheißung denken und denkst, hast jetzt gerade, was Gott in der Bibel versprochen hat, für dich vor Augen und möchtest für dich nehmen, dann bete für dich. Ich möchte diese Verheißung annehmen. Ich möchte wandeln, wie du es gesagt hast. Ich möchte deine Versprechen in meinem Leben wirksam sein. Glaube ist nur was, wenn wir es tun. Wenn wir sagen, ich will. Macht es einfach jetzt auf dem Platz, wenn die Musik spielt. Könnt eure Augen schließen, eure Hände heben. Was immer euch gerade im Herzen geht, sagt es jetzt einfach unserem Gott.